Ja, wir freuen uns sehr, an diesem wunderschönen Sommertag bei euch zu sein. Das Ganze mit Ruja und wie auch immer, das kam daher, dass die Ruja mich angerufen hat. Bei den Südslawen wäre niemand eingeteilt, ob wir da irgendeine Lösung finden können. Da habe ich gesagt, natürlich, dann springe ich für sie ein in Valperlach und sie ist heute bei den Südslawen. Nur im Predigtplan war das natürlich nicht kommuniziert, also doch ein bisschen überraschend. Ich habe euch und uns einmal eine Kindergeschichte mitgebracht. Auch wenn die Kinder Programm hatten und uns schon von der Stewa berichtet haben und alle gut wieder zurückgekommen sind, werde ich die Geschichte trotzdem vorlesen, denn sie ist ein vitaler Punkt der heutigen Predigt. Ich bitte euch aber nicht zu seufzen, wenn ihr bemerkt, um was es sich handelt, denn ihr werdet die Geschichte sicher gut kennen und schon einige Predigten darüber gehört haben. Aber wir werden heute vielleicht einen Punkt beleuchten, der noch nicht so im Mittelpunkt war, beziehungsweise den man auch mal am Rande der Geschichte sehen kann. Und die Geschichte fängt mit dem Tod von zwei Menschen an. Wir wissen nicht so richtig, wie sie umgekommen sind. Es wird auch nichts weiter darüber berichtet. Aber wir wissen, dass sie eine Tochter hatten. Und diese Tochter ist dann zu ihrem Onkel oder Großcousin gegangen, um aufgezogen zu werden. Nur leider begab sich das, dass zu dieser Zeit dass ein Volk war, was kein eigenes Land mehr hatte, weil sie fortgeführt wurden aus ihrem Land. Sie waren in einem anderen Land, und zwar in Persien. Sie waren Gefangene von Persien oder Weggeführte in Persien. Und es geht hier um Esther und um Mordechai. Mordechai war ein Diener des Königs Ahasveros oder auch Xerxes des Ersten. Und er saß am Tor zum Palast und an ihm kamen immer ganz viele Menschen vorbei. Leute von der Stadtwache, Leute von der Palastwache, irgendwelche Diener, die zum König wollten oder Botschafter fremder Länder. Und alle mussten immer an ihm vorbei. Und Mordechai war jemand, der sich immer verbeugen musste, immer zu. Denn immer, wenn ein Gesandter kam oder eine hochgestellte Persönlichkeit, dann mussten sich die Menschen damals verbeugen. Und eines Tages begab sich, dass der König ein großes Fest feiert. Und in Persien war das so, damals, das Fest war nicht wie heute, wenn man sagt, okay, man feiert ein Fest, man kommt nachmittags zusammen und feiert und abends ist alles wieder vorbei, sondern das ist wirklich so, da kommen aus dem ganzen Reich kommen die Leute zusammen und feiern Tage, wochenlang, jeden Tag mit Essen und mit Trinken und mit allem Möglichen, was man sich vorstellen kann. Die feiern die ganze Stadt und das ganze Land ist zusammen. Und dann irgendwann mal gehen alle wieder und das Fest ist vorbei. Und im Rahmen dieses Festes ist es so, dass der König seine Frau, die hieß Vashti, zu sich ruft. Und die sagt einfach nein. Sie will nicht zum König kommen. Sie hat keine Lust oder macht gerade was anderes, was Besseres. Sie möchte nicht zum König kommen und ihm zur Verfügung stehen. Das war zu der Festzeit, wo der König alle seine Bediensteten um sich hat und alle seine Statthalter und Bürgermeister, die sein Reich für ihn verwalten, natürlich unvorstellbare Schmach. Und er ist natürlich böse geworden auf Vashti. Ja, und so kam es, dass der König Ahasveros sich eine neue Frau gesucht hat. weil Vashti macht ja nicht mal das, was er möchte. Somit sucht er sich eine neue Frau aus. Und genau diese Frau ist Esther. Ist die, die als Gefangene mit ihrem Onkel Mordechai in Persien lebt. Mit Esther im Palast sitzt Mordechai immer noch vor der Palasttür. Und eines Tages kommt ein ganz wichtiger Mann an ihm vorbei. Der heißt Haman. Und vor Haman verbeugen sich auch alle. Bis auf Mordechai verbeugt sich nicht. Er bleibt sitzen und macht gar nichts. Denn er findet es nicht gut, sich vor einem schlechten Mann zu verbeugen. Haman wird darüber sehr wütend und denkt sich was ganz Gemeines aus. Und zwar erzählt Haman dem König und sagt ihm, da gibt es einen, der sitzt vorm Palast, der ist ein Israelit. Und der hat sich nicht vor mir verbeugt. Und deswegen sind alle Israeliten böse. Die halten sich nicht an deine Gesetze, König. Die machen nicht, was du gesagt hast. Man soll sie alle umbringen. Und Ahasveros stimmt dem zu, weil er weiß nämlich gar nicht, dass seine Frau Esther auch eine Israelitin ist. Somit wird festgelegt, dass an einem bestimmten Tag alle Israeliten umgebracht werden dürfen. Als nun der Mordechai von den Stadtwachen das hört, wenn er so die Ohren spitzt und es mitgekriegt hat, schickt er seiner Ziehtochter, der Esther, eine Nachricht. Und er bittet sie, den König umzustimmen und die Israeliten zu retten. Doch in Persien war das damals so, da konnte man nicht einfach so zum König gehen. Man musste da eine Audienz bitten und dann hat der König oder irgendein Verwalter vom König gesagt, okay, du kriegst einen Termin, so wie heute beim Arzt. Ja. Selbst die Frau vom König durfte nicht einfach zum König gehen. Man musste da immer eingeladen sein. Doch Esther geht hin. Und der König streckt ihr das goldene Zepter hin. Das heißt, er hat nichts dagegen, dass sie da ist. Er verzeiht ihr, dass sie einfach zu ihm gekommen ist und er bittet sie zu sagen, was sie von ihm begehrt. Und sie sagt ihm, dass man doch ein Fest machen könnte, ein kleines, ein Abendessen, zusammen mit dem König und Haman. Und der König ist davon sehr erfreut und sagt, na klar, gern komme ich zum Abendessen. Dann beim Abendessen sagt sie dem König, dass sie umgebracht werden soll. Und dass Haman der ist, der das möchte. Natürlich ist jetzt der König der Sauer und bringt Haman um. Das war im alten Persien so, da wurden immer Leute, die was Schlechtes gemacht haben, immer gleich umgebracht. Danach macht der Mordechai zum zweitmächtigsten Mann im Reich. Und Mordechai sorgt dafür, dass es ein Gesetz gibt, in dem die Israeliten sich wehren dürfen. Somit kommt es nicht dazu, dass alle Israeliten sterben, sondern dass sie um ihr Leben kämpfen wollen können. Somit hat die Geschichte ein gutes Ende für Esther und für Mordechai. Wisst ihr, dass im Buch Esther das Wort Gott kein einziges Mal erwähnt ist? Und trotzdem ist diese ganze Geschichte bestimmt von Vorsehung, von Gottes Eingreifen, von Gottes Wirken im Hintergrund. Ich mag Geschichten, weil Geschichten so viel Inhalt haben, so viel, was wir auf unsere Zeit übertragen können. aus dem wir lernen können. Und vor allem die Personen. Und genau die wollen wir uns heute näher anschauen. Die Big Five dieser Geschichte. Als erstes Esther. Wie kam es denn dazu, dass Esther überhaupt nach Persien kam und mit ihrem Onkel dort lebte? Und zwar kam das von der Zerstreuung der Juden, die zum 500 vor Christus, also grob in dem Zeitrahmen, hat Babylon das Juda erobert, das Reich des Juda, und die Israeliten wurden verschleppt, in verschiedene Länder gefangen genommen. Und somit kam es auch, dass Esther und ihr Onkel ins Persische Reich kamen. Und wir lesen im Buch Esther, das Mädchen war von schöner Gestalt und schön von Angesicht. Und als ihr Vater und ihre Mutter gestorben waren, hatte Mordechai sie als Tochter aufgenommen. Und es geschah, als das Wort des Königs und sein Befehl erhört wurde und viele Mädchen in die Burg Susan kamen, unter die Aufsicht der Hegäs und zusammengebracht wurde, da wurde auch Esther in das Haus des Königs aufgenommen, unter die Aufsicht der Hegäs, des Hüters der Frauen. Und das Mädchen gefiel ihm und erlangte Gunst vor ihm, vom König. Susan, die damalige Hauptstadt des Reiches Persien, dort hat sich natürlich alles abgespielt. Und Esther, ein unscheinbares Mädchen aus dem israelitischen Volk, ist plötzlich mitten im Königshaus. Doch schauen wir uns auch mal ihren Mann an. König Ahasveros. Er war ein Mann, der nur für sich selbst lebte. Für seine Vorlieben und Neigungen. Und die Segnungen, die er reichlich von Gott erhielt, die verschwendete er ja, ohne daran zu denken, woher die kamen. Xerxes oder Ahasveros tritt in einem Zeitabschnitt auf, in dem das Persische Reich in seiner Erscheinung nicht nur aus 120 verschiedenen Ländern, also Landschaften bestand, so wie das zu Zeiten von Darius oder den Medern war, sondern im Buch Daniel finden wir, dass 7 weitere Länder durch Persien erobert wurden und zu Xerxes seinem Regiment dazu kamen. Somit sehen wir daraus, er war auf dem Höhepunkt des Persischen Reiches. Sein Ruhm und sein Reichtum wurden durch nichts mehr übertroffen und er lebte inmitten des Pomp und sein Ansehen tat keinem ab. Und wenn man sich den Namen mal näher anschaut, Ahasveros, dann gab es zu dieser Zeit in Persien viele Männer mit dem Namen Ahasveros. Das war ein sehr üblicher Name. Und welcher Ahasveros da nun gemeint ist, ist jetzt nicht von Bedeutung, denn sonst hätte Gott es uns mitgeteilt. Aber ich nehme trotzdem an, dass es sich hier in Wirklichkeit um Xerxes handelt. Den Mann mit dem ungeheuren Reichtum und dem grenzenlosen Wohlstand. Auch wird in der Geschichte sein Charakter klar abgezeichnet. Der war durch Willkür regiert. Wir sehen das am Verhalten seiner Frau Vashti gegenüber, aber auch am Verhalten eines ganzen Volkes gegenüber der Israeliten. Eine willkürliche Herrschaft sozusagen. Dazu im ganzen krassen Gegensatz steht Mordokai. Ein Mann aus Juda, der in der Hauptstadt Persiens, Susan, lebt. Ein Benjamiter, der aus Jerusalem ursprünglich weggeführt worden war. Durch damals Babel, Nebukadnezar. Und er erzog seine Tochter Hadassah oder auch Esther. Und wie es so schön steht, die Tochter seines Oheims. Denn sie hatte keine Eltern mehr. Und obwohl Mordokai Gefangener war, hatte er doch die Freiheit, als Diener im Tor des Palastes zu sitzen. Und am Ende des zweiten Kapitels erfahren wir auch, dass er den König Ahasveros einmal vor einem Mordkomplott warnt. Zwei Kämmerer des Königs, und er kriegt es auch so mit gespitzten Ohren mit, wollten den König umbringen. Und Mordokai ließ es ihn erfahren und die Sache wurde untersucht und die beiden Kämmerer wurden gehängt. Doch Mordokai hat dafür nie eine Belohnung oder eine Ehrung erhalten. Und als Haman, ein Staatsmann von Xerxes, befördert wurde, zeigt sich der Glaube von Mordokai darin, dass er es ablehnt, vor Haman niederzufallen. Die Gründe dafür sind explizit nicht genannt. Aber wahrscheinlich, weil Haman, der auch Agatiter genannt wird, ein ursprünglicher Amalekiter war. Und Gott hatte die Amalekiter verflucht. Saul wurde damals gesagt, dass er sie ganz vernichten soll. Selbst die Esel soll er verbannen. Mordokai weiß das und steht dafür ein. Obwohl er sich mit dieser Handlung in Gefahr bringt. Er überschreitet ein Gesetz des Königs. Denn er kennt die Position von Haman. Doch er bleibt standhaft und kniet sich nicht nieder. Doch wer ist dieser Haman? Welche Rolle spielt er in dieser Geschichte? Eine ganz entscheidende, denn als er sieht, dass Mordekai sich nicht vor ihm beugt, wird Haman voller Grimm. Aber er war in seinen Augen verächtlich und er wollte keine Hand an Mordokai anlegen. Denn man hatte ihm das Volk Mordokais kundgetan. Und Haman suchte alle Juden, die im ganzen Königreich des Ahasveros waren, um das Volk Mordekais zu vertilgen. Da ist dieses Volk abgesondert und zerstreut unter allen anderen, in allen Teilen des Reiches Persiens findet man Israeliten. Und es stimmt, die Gesetze sind denen der Perser verschieden und teilweise nicht bekannt. Und Mordokai nutzt genau das aus und sagt dem König, dass wenn er es gut heißt, dass man seine Gesetze im Lande nicht hält, dann soll er sie leben lassen. Ansonsten soll er doch sich etwas ausdenken für diese Eindringlinge, für diese unwillkommenen Gäste. Und sie sollen umgebracht werden. Das waren vier Menschen aus der Geschichte. Die vier wichtigen Menschen aus der Geschichte. Doch einen in den Big Five gibt es, der nicht erwähnt wird, der aber trotzdem da ist. Gott. Und heute schauen wir uns nicht an, wie Gott Esther einsetzt, sondern wie Gott Mordechai einsetzt. Mordechai ist derjenige, der den König warnt. Wieso? Gott hat ihn an diese Stelle gesetzt. Gott hat dafür gesorgt, dass er vom Komplott entfernt. Er hat dafür gesorgt, dass Mordechai keine Belohnung dafür bekommt. Wir können lesen, dass Ahasverus in der Nacht vor dem verhängnisvollen Essen mit seiner Frau, mit Haman, nicht schlafen kann. Das ist komisch. Genau in der Nacht, bevor ein wichtiges Gespräch stattfindet, kann er nicht schlafen. Für ihn war es nur ein Abendessen. Und Ahasverus lässt sich ein Buch kommen. Und das Buch heißt Das Buch der Denkwürdigkeiten und Zeitereignisse. Und wie geführt liest er darin, dass Mordechai ihn einst vor dem Tod gerettet hat. Dann kommt noch ein Zug Gottes. Xerxes fragt Haman, wie man nun einen Mann ehren soll. Und Haman denkt natürlich nur an sich und gibt einen Rat ab, ohne zu wissen, dass diese Auszeichnung für seinen Erzfeind gedacht ist. Gott lenkt diese Ereignisse. Und wir Christen, genauso wie Mordechai ein Israelit war, sind genau wie er gefangen in unserer Welt, so wie er gefangen in Persien war. Er gehörte da nicht hin. Er wurde fortgeführt aus seinem Reich, genauso wie wir. Wir gehören nicht hierher. Wir wurden aus unserem Eden, aus unserem Himmel entführt. Und genauso wie Mordechai sollen wir dienen. Gott, unseren Geschwistern und allen anderen Menschen. Doch wo hört dieser Dienst auf? Wann kommt der Moment, in dem wir, wie Mordechai, nicht auf die Knie gehen? Wann kommt der Moment, in dem wir Stellung beziehen? Der Moment, in dem wir Nein sagen. Gibt es für uns überhaupt solche Momente? Sind wir nicht als fromme Christen dazu verbannt, zu dienen, unterwürfig zu sein? Nein. Gott sagt uns, wie Mordechai, wann wir für unseren Glauben einstehen müssen. Auch, wenn wir die Konsequenzen wissen. Wenn wir unser Leben oder unser Volk gefährden. Nun, wir müssen heutzutage zum Glück nicht mehr niederknien vor anderen Menschen oder hier. Zumindest nicht. Doch es gibt andere Dinge, die wir jeden Tag erneut in Kauf nehmen. bei denen wir den Kopf drehen oder die Augen verschließen. Dinge, die uns von Gott, die uns von unserer ursprünglichen Heimat entfernen. Sind wir bereit, so wie Mordecai, für unsere Überzeugung, für unseren Glauben einzutreten? Auch wenn wir genau wissen, was für Konsequenzen das hat. Schauen wir uns die Geschichte nochmal an. Denn letztlich siegt Gott. In der Geschichte von Esther zeigt uns das Beispiel Mordecais, dass Gott uns einstehen lässt für unseren Glauben. Und die, die für den Glauben einstehen, werden gerühmt. So wie Mordecai. Er wurde in Gewänder gekleidet und auf einem Pferd durch die Stadt geführt. Gott belohnt uns auf genau die gleiche Weise. Er schickt uns einen Würdenträger, seinen Sohn. Und sein Sohn zieht uns das Gewand des Königs an, das unsere Sünde verdeckt, uns reinwirken lässt. Und er setzt uns auf das Pferd des Höchsten und präsentiert uns der ganzen Welt. Wir dienen ihm als Zeichen seiner Segnung und seiner Güte. Und damit ehren wir ihn. Lasst uns, wenn wir an die Geschichte von Esther denken, daran denken, dass wir im richtigen Moment für unseren Glauben einstehen. Nicht immer wegschauen sollen. Nicht immer alles tolerieren. Denn Gott wünscht sich das von uns, dass wir für ihn einstehen. Amen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns deine Bibel gibst, dass du uns darin Geschichten gibst, von denen wir lernen können, die so viele Aspekte haben, die wir immer wieder neu erforschen können und für uns und unsere Gemeinde daraus Schlüsse zu ziehen. Ich danke dir, dass du uns das Beispiel von Mordecai gibst. Und ich bitte dich, hilf uns, dass wir erkennen, wann wir für unseren Glauben einstehen, wann wir auch mal Nein sagen. Denn du belohnst uns dafür. Bitte, lieber Vater, sei bei uns die ganze nächste Woche. Behüte uns und lass, dass wir deine Segnungen erkennen. Ich danke dir dafür. Im Namen Jesu. Amen.
Ich lese den Psalm 130. Aus den Tiefen rufe ich zu dir, o Herr. Herr, höre auf meine Stimme. Lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Wenn du ja die Sünden anrechnest, Herr, wer wird bestehen? Doch bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Ich hoffe auf den Herrn, meine Seele hofft, und auf sein Wort harre ich. Meine Seele harrt auf den Herrn, mehr als die Wächter von Morgen zu Morgen. Harre, Israel, auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. In diesem Sinne einen gesegneten Sabbat noch und eine schöne neue Woche.